Wohlstand für alle.
Speak Easy Bar. Wir diskutieren eure Fragen.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Wir sind wieder in der Speak Easy Bar und ich will dich mit ein paar Zahlen konfrontieren jetzt zu Beginn. Mhm. Und zwar gab es da eine Studie vom Rheingold Salon, ein Institut, das so Marktforschung macht. Und Ines Imdahl hat auch in mehreren Interviews diese Studie vorgestellt. Sie hat qualitative Interviews geführt mit 1000 jungen Menschen und hat sie unter anderem auch für diese Studie, die Jugend ungeschminkt heißt, nach den Gehaltsvorstellungen befragt. Und sie schreibt dann auf der Homepage: Mehr als die Hälfte der Befragten stellt sich ein monatliches Einkommen ab 5.000 Euro vor. Fast ein Viertel will mindestens 9.000 Euro pro Monat verdienen. Im Durchschnitt liegt das Traumgehalt bei 7.331 Euro pro Monat. Insbesondere die jungen Männer haben hier noch einmal deutlich höhere Vorstellungen als die jungen Frauen. Mit ca. 8.200 Euro liegt das Wunscheinkommen der männlichen Befragten um knapp 1.800 Euro höher als bei den Frauen. Ja, was machen wir mit solchen Zahlen? Denn Ines Imdahl sagt jetzt, ja, das sind die merkwürdigen Vorstellungen der Gen Z, die ja mit der Realität wenig zu tun haben. Und zunächst mal könnte man sagen, tatsächlich hat das mit der Realität wenig zu tun. Hier wünschen sich also die jungen Leute, auf Deutsch gesagt, zu den obersten 10% zu gehören, was die Einkommen anbelangt.
Ja, da kann man sagen, das ist natürlich fast aus jeder Perspektive unrealistisch. Einerseits in dieser Marktwirtschaft ist es unrealistisch, weil wir ja wissen, es schaffen nur die wenigsten nach oben. Aber ich glaube auch in der besten aller Welten, also selbst wenn man jetzt sagt, wir würden hier so einen Traumsozialismus einführen, wäre vollkommen klar, nicht jeder Mensch in Deutschland und auch nicht weltweit würde so ein Einkommen haben oder ich sag mal, so viel konsumieren, wie heute 9.000 Euro wert sind. Und dennoch kann man ja versuchen, es progressiv zu deuten. Offenkundig ist es so, dass diese jungen Leute sich mehr versprechen vom Leben, dass sie also die ganzen Appelle, die an sie gerichtet werden, sie sollten den Gürtel enger schnallen und so weiter, dass sie die überhaupt nicht ernst nehmen. Und was ja auch interessant ist, ist, dass in dieser Studie dann auch gefragt wird, wie es sonst um Urlaubstage steht, wie es um Fortbildung steht. Also die jungen Leute wollen einen Beruf, aber sie wollen auch nicht für immer und ewig dran gebunden sein. Heißt also, sie wollen sich im Leben auch noch fortentwickeln dürfen. Sie wollen, dass die Arbeit sie erfüllt. Und das heißt, wir haben ja nicht dieses Bild von junge, verbitterte Menschen, die sagen, sie wollen sich totarbeiten und dafür reich werden. Das hat man ja auch vor ein paar Jahren gehabt, diesen Eindruck, ja, die ganzen jungen Männer insbesondere, die wollen nur noch harte Business Guys werden, 80 Stunden die Woche arbeiten und auf den Rest der Welt scheißen und möglichst reich werden. Und da hat man zumindest, auch wenn es jetzt unrealistisch ist, was diese Gehaltsvorstellung angeht, so ein bisschen den Eindruck, dass diese jungen Leute tatsächlich sich ein besseres Leben versprechen oder wünschen. Und das könnte man natürlich schon versuchen, von links zu politisieren und ihnen zu zeigen, dass sie das unter den jetzigen Verhältnissen nicht bekommen werden und wie es aber in einer anderen Gesellschaft sein könnte.
Ja, beziehungsweise könnte man auch jetzt schon realpolitisch daraus ganz viel ableiten, ohne gleich die große Systemfrage zu stellen. Also müsste das eigentlich eine große Gruppe sein, die zu bewegen ist für Forderungen nach mehr Urlaubstagen, nach flexibler Arbeitszeit, nach einer 4-Tage-Woche und natürlich auch nach höheren Löhnen, wenngleich das ja noch nicht bedeutet, dass man dann bei 8.000, 9.000 Euro pro Monat angekommen ist. Also dann gehört man ja wirklich zu den absoluten Spitzenverdienern und das ist im Angestelltenbereich ja nur in wenigen Positionen möglich. Klar, wenn man jetzt ITler wird bei Google oder so, dann ist auch deutlich mehr nochmal da, aber so ist man ja da hier in einer Situation, wo man sagen kann, ja auch die aufgestiegen sind in der Steuerberatungskanzlei oder so, kommen nicht bei 9.000 Euro pro Monat in der Regel raus. Jetzt ist hier nicht so ganz klar, ob brutto oder netto, aber ich vermute mal, dass die jungen Leute sich da eher netto vorgestellt haben als brutto sogar. Insofern ist das auch interessant, als wir ja das Medianeinkommen kennen. Das liegt bei etwa 52.000 Euro brutto im Jahr. Das heißt, wir sind da bei 4.200, 4.500 Euro brutto. Das ist das Medianeinkommen. Und da sind also die Überlegungen der jungen Leute weitaus höher. Das bedeutet, es ist ja ein ganz großes Frustrationspotenzial da, wenn sich das nicht einlöst plötzlich bei der Lohnabrechnung, wenn man also deutlich drunter bleibt. Und das ist sicherlich schon auch geprägt, diese hohe Lohnvorstellung von dem Leben, das ja die ganze Zeit in den sozialen Medien präsent ist. Da haben wir ja dann auch Influencer, die jetzt zwar nicht sagen, du musst Kryptomillionär werden, aber da gibt es ja auch unglaublich viele Videos, die einfach sagen, es reicht, wenn du 5.000 oder 8.000 netto im Monat hast, dann bist du glücklich und danach steigert sich die Glückskurve nicht mehr eklatant. Und das mag ja in gewisser Weise stimmen. Und ja, das ist natürlich eine große Sorglosigkeit, die dann damit einer solchen Summe verbunden ist. Aber auch das ist natürlich nicht in dem Sinne realistisch, dass man sagen kann, ja, das können diese Jugendlichen auch alle schaffen, sondern da reden wir von 10 oder 5%.
Obwohl man natürlich dazu auch festhalten muss, es wurde ja nicht danach gefragt, was haltet ihr für realistisch, was könnte jeder haben, sondern nur, was hättest du selbst gerne? Und so gesehen ist es natürlich dann auch ein Ausdruck eines Individualismus, dass man einfach sagt, ja, ich hätte gerne 8.000, 9.000 Euro. Kann natürlich sein, dass dieselben Leute sagen, ich bin gegen einen höheren Mindestlohn. Ja, also kann sein, dass sie sagen, ich persönlich will, dass es mir gut geht. Ich sehe mich in den Top-Etagen und was da unten passiert, ist mir persönlich scheißegal. Also man sollte da jetzt nicht die Illusion haben, dass das irgendwie per se progressiv sei. Wie gesagt, man kann das auch sehr neoliberal lesen. Nur das Ding ist, man könnte das natürlich politisch fruchtbar machen und denen sagen, hey, ihr könnt jetzt versuchen, 8.000, 9.000 Euro im Monat zu bekommen. Ihr werdet das fast alle nicht schaffen. Wie wäre es denn, wenn ihr stattdessen für eure unmittelbaren Interessen streitet, dass ihr vielleicht statt 2.500 am Ende des Monats 3.000 Euro habt? So, also das könnte man natürlich versuchen, dann da in dieser Form politisch fruchtbar zu machen, dass man sagt, ihr wollt ein gutes Leben, dann denkt doch jetzt vielleicht nicht drüber nach, wie ihr in die reichsten 3, 4, 5% Deutschlands kommt, sondern denkt doch mal ein bisschen realistischer, sowohl in den jetzigen Verhältnissen als auch darüber hinaus. Also ich glaube, da könnte man schon eine Menge erster mit dieser Haltung versuchen zu machen.
Und vielleicht noch ein anderer Aspekt. Ich habe ja mit Stefan im Salon über Abundance gesprochen, das Buch von Derek Thompson und Ezra Klein. Jetzt ist Ezra Klein natürlich ein US-Demokrat und man kann sich da keine radikal linken Positionen erhoffen, aber er hat doch an einer Sache einen Punkt. Er sagt, die linke Politik orientierte sich wie die konservative rechte Politik die ganze Zeit an der Nachfrage. Das heißt, die Frage, die sich stellte, war, wie können wir den Konsum ein bisschen anheizen, beziehungsweise die Situation der Konsumenten verbessern durch Steuererleichterungen, vielleicht auch mal einen höheren Lohnabschluss oder sowas. Aber was die ganze Zeit liegen geblieben ist, ist die Angebotsseite. Und das ist ja nochmal so ein eigener Punkt. Also ich kann natürlich sagen, 9.000 Euro brauche ich, will ich haben. Aber man kann natürlich auch fragen, gibt es nicht auch kann Gesellschaft auch so organisiert sein, dass man sehr gut leben kann, ohne so viel Geld zu haben. Und da kommen wir ja in den Bereich, wo man sagt, wo ist das soziale Bauen? Wo sind die öffentlichen Verkehrsmittel, die wenig kosten? Wo sind die Kulturräume, die gratis sind, die Freizeitangebote, öffentliche Schwimmbäder, all das? Also das alles macht das Leben ja sehr lebenswert, ohne dass ich dafür mein Gehalt nominal verbessern muss. Ja? Und ich glaube, dass diese Seite auch sehr stark gemacht werden muss, da wir ja da tatsächlich die immer mehr in eine Gesellschaft gehen, wo man sagen muss, ja genau, jeder Euro hilft und ermöglicht mir noch irgendwo einen Zugang, sonst ist alles geschlossen. Und das ist natürlich das große Problem da. Und von daher müsste eigentlich so eine linke Politik auch von der Angebotsseite eigentlich kommen und sagen, ja, also das ist wahrscheinlich eine zu hohe Gehaltsforderung, aber Hier kann man eigentlich den ganzen Sommer über so gut wie kostenlos ins Schwimmbad gehen. Und das ist ein unglaublicher Wert, während man jetzt dann, weiß ich nicht, wie viel Geld zahlen muss, um in diese Bäder zu gehen. Also wir haben das ja auch beim 9-Euro-Ticket erlebt, was das eigentlich für einen Luxus für alle plötzlich bedeutet, also diese Mobilität zu haben, auch wenn es da Schwierigkeiten gab und ja, es waren auch zu wenige Züge da, war das ja doch etwas, was die Situation deutlich besser gemacht hat, als wenn man jetzt einfach nur irgendwelche Gutscheine gegeben hätte, jeder kriegt nochmal 30 Euro mehr. Das hätte nicht so viel gebracht.
Was ich interessant finde, ist die Benutzung bei Ezra Klein von Anfrage und Nachgebot dann, wenn das so im Buch steht, weil eigentlich sagt man ja angebotsorientierte Politik heißt quasi, man senkt denjenigen, die auf dem Markt anbieten, die Steuern, ja. Also beispielsweise angebotsorientierte Politik heißt, man senkt die Unternehmenssteuern und dann haben die Unternehmen mehr zum Investieren und dann wird der gesellschaftliche Output erhöht und dann gibt es auch mehr für diejenigen, die nachfragen. Oder eben andersrum, nachfrageorientierte Politik heißt dann, wie du es gesagt hast, vielleicht Steuererleichterungen für die Einkommensbezieher, also für diejenigen, die tatsächlich auf dem Markt dann die Nachfragefunktion haben. Oder eben man verteilt in irgendeiner Form Helikoptergeld oder sonst was. Und das ist jetzt ja nochmal eine neue Art, diese Begriffe zu denken. Also dass man eigentlich sagt, angebotsorientierte Politik lautet jetzt im besten Fall eine Linke, die sich zutraut zu bauen. Oder Schwimmbäder zu errichten etc. oder eine Preispolitik selbst zu betreiben, fernab vom Markt direkt. So, und das finde ich sehr bemerkenswert. Das heißt dann eben aber auch, dass man sich das als Linke überhaupt selbst zutrauen muss. Also das, was ja Neoliberale und Konservative schon seit Jahrzehnten gesagt haben, was nicht geht, nämlich dass man plant, dass ein Staat quasi selbst Krankenhäuser oder Bahnstrecken oder sonst was plant, das muss man sich dann halt natürlich von links wieder zutrauen und sagen, doch, das kann man planen, das kann man machen, man kann kostengünstig Wohnungen bauen, das ist dann der Mut, den man natürlich auch haben muss und da wird man sich natürlich sofort den Hasstiraden irgendwelcher Ulf Poschardt und so aussetzen. Ich meine, man hat das ja gesehen jetzt kürzlich, wie der über Heidi Reicheneck gesprochen hat, wo er dann nochmal gesagt hat, das sind Umverteilungsfantasien, die enden in Endstation Gulag, hieß es dann bei ihm.
Ja, ja.
Da muss man halt wissen, dass man sich diesem Wahnsinn aussetzt, wenn man nur was sehr Sinnvolles fordert.
Dass man Robert Habeck unterstellt hat, einen Staatssozialismus zu wollen, weil er ein bisschen investieren wollte in das ein oder andere Unternehmen. Ja? Dass Clara Geiwitz es abgelehnt hat, selbst zu bauen, weil sie sagt, das muss ich dem Markt überlassen oder so. Also das sind natürlich, da sehen wir, wie tief man ideologisch so verblendet ist und wie sehr es da eigentlich doch helfen würde, nochmal sich einfach auch zuzutrauen, zu sagen, ja, wir bauen das, das ist auch gar kein Problem. Man tritt natürlich dann in Konkurrenz zur Privatwirtschaft, aber ja, zumindest sollte man diese Zahlen, die da sich ergeben haben, doch recht ernst nehmen und jetzt nicht so viel über die Mentalität der jungen Leute oder so reden, sondern einfach mal darüber nachdenken, ob das nicht auch generell eine Forderung ist, die wir so gut nachvollziehen können, und zwar alle, dass wir sagen, ja, eigentlich hätten wir gerne ein bisschen mehr und ein bisschen weniger Arbeit. Und auch grundsätzlich, und das ist ja auch in dieser Studie deutlich geworden, gibt es diesen Wunsch, dass man auch einen Beruf haben möchte, der einen erfüllt. Das wird nicht immer in allen Bereichen möglich sein. Und ja, da mögen auch manche Illusionen vom Traumberuf irgendwann zerschlagen werden. Aber es ist ja doch schon so, dass sich auch daran etwas zeigt, nämlich, dass wenn es also dann nicht der Traumberuf ist, also dass man jetzt ganz und gar darin aufgeht in dem, was man tut, wie das vielleicht bei jemandem, der ein Instrument spielt oder so der Fall ist, dann kann es aber doch bedeuten, dass man es also dann nicht ewig machen will und auch nicht die ganze Woche, 50 Stunden oder so, sondern gerne nicht allzu lange und dann hat man noch genügend Zeit für anderes. Also ich finde eigentlich, dass die Jugend, die da befragt wurde, meine ganze Sympathie verdient und man gucken muss, inwieweit man da eine vernünftige Politik draus macht und zeigt aber auch, dass das Materielle durchaus wichtig ist. Und das ist ja, glaube ich, auch etwas, was man immer wieder auch anerkennen muss von links. Also es geht jetzt nicht darum, so einen antimaterialistischen Diskurs einfach zu pflegen. Und der wird ja dann meistens von den Leuten gepflegt, für die dann Geld wirklich keine Rolle mehr spielt, sondern dass natürlich das Materielle erst einmal eine wichtige Grundlage ist, von der aus dann sich ganz viel anderes ergeben kann.
Ja, ich würde halb zustimmen. Erstens, weil ich glaube, dass tatsächlich sehr viele Leute, also man denkt immer bei diesen Berufen, wo Leute die volle Erfüllung haben, denkt man erstmal an so kreative Sachen wie Musiker oder so. Aber ich glaube, es gibt viele Menschen in unterschiedlichsten Berufen, also auch in wirklich harten Jobs, die sagen, sie finden das erfüllend.
Das stimmt.
Also die leiden dann vielleicht unter den Arbeitsbedingungen. Aber es gibt ja auch viele Leute, die finden vielleicht sogar ganz monotone Arbeiten, wo wir sagen würden, oh, das wäre uns irgendwie langweilig, die finden das mitunter großartig und das ist ja auch schön, dass da jeder so unterschiedliche Vorstellungen tatsächlich von hat, von dem, was ihn erfüllt, wenn man denn dann tatsächlich diesen Berufen nachgehen kann. Und ich würde sagen, ja, die jungen Leute haben dann so halb meine Sympathie. Also die Frage ist dann eben wirklich, ist das ein Ausdruck von, ich bin ein eigentlich junger, rücksichtsloser Mensch, der einfach nur möglichst viel für sich selbst will? Dann würde ich sagen, nee, dann finde ich es eher unsympathisch. Wenn man diesen jungen Leuten tatsächlich zeigen könnte, hey, vielleicht brauchst du nicht 9.000 Euro mehr im Monat, vielleicht brauchst du nicht einen privaten Pool, sondern vielleicht reicht ja auch ein besseres öffentliches Schwimmbad und dafür brauchst du nicht ganz arg so viel Geld, dann würde ich sagen, hätten sie schon meine Sympathie. Aber wenn jetzt all diese jungen Leute sagen, ich brauche meinen privaten Pool und der Rest der Welt kann mir gestohlen bleiben, naja, dann ist meine Sympathie da jetzt nicht so wahnsinnig groß, sondern würde ich schon mal sagen, werd realistisch und stell dir einfach mal die Frage, ist das für alle Menschen umsetzbar und ist es noch dazu für dich selbst in irgendeiner Form ernsthaft erreichbar?
Genau, das werden sie ja relativ schnell merken, wenn sie dann in den Beruf eintreten und die 9.000 Euro plötzlich noch nicht am Monatsende aufs Konto kommen. Kommen wir zur ersten Frage. Kasi fragt, an Linken wird in den Medien oft die identitätspolitische Ausrichtung kritisiert und dass dadurch die eigentlichen linken Themen wie soziale Gerechtigkeit, Wirtschaft etc. aus den Augen verloren gehen. Mir als Transperson ist es natürlich wichtig, dass auch für meine Rechte und allgemein die Rechte von Minderheiten eingetreten wird. Wie steht ihr dazu und wie sollte eurer Ansicht nach eine linke Politik aussehen, die sich sowohl für Minderheiten einsetzt, dabei aber die Belange der Mehrheit nicht aus den Augen verliert und einigermaßen mehrheitsfähig bleibt?
Nun, erstmal ist es so, ich habe mich so gefragt, wer hat das eigentlich immer gesagt? Weil jetzt wurde ja gesagt, in den Medien wird oft die Identitätspolitik kritisiert. Und es sind ja fast immer die, die gleichzeitig auch keine Lust auf Klassenpolitik haben. Also da sitzt dann immer so ein Ulf Poschardt oder ein Julian Reichelt oder so rum und die sagen dann, ja, die Linken, die sind zu verrückt geworden. Die machen nur noch Wokeness, anstatt sich für die Arbeiter einzusetzen. Aber wenn man sagt, man hätte gerne einen Mindestlohn von 15 Euro, dann sagen die auch, ihr spinnt doch, ihr Idioten. So, also die benutzen das ja eigentlich nur, um die politische Linke zu spalten, aber sind natürlich nicht im geringsten interessiert daran, dass die Arbeiterschaft in irgendeiner Form besser gestellt wird. Die hetzen einfach nur verschiedene Gruppen gegeneinander auf. Und ich glaube, die linke Antwort darauf müsste eigentlich sein zu sagen, es gibt keinen Widerspruch zwischen Identitäts- und Klassenpolitik. Also sicherlich haben wir dann ein Problem mit identitärer Politik. Also in dem Sinne, dass permanent Gruppen oder Menschen auf ihre Identität quasi zurückgeworfen werden und das quasi so getan wird, was ja die, deshalb heißen die Identitären ja Identitären. Die tun ja so, als wären Menschen wegen bestimmter Identitäten eigentlich kaum miteinander kompatibel und müssten voneinander getrennt werden. Gegen so eine Politik haben wir natürlich etwas. So, aber gegen die Identitätspolitik, wo also auf bestimmte Diskriminierungen hingewiesen wird und versucht wird, diesen Abhilfe zu schaffen, gegen die haben wir nichts und die stehen auch in keinem Widerspruch mit einer Klassenpolitik. Ganz im Gegenteil, eine Mehrheit der Bevölkerung ist Teil der Arbeiterklasse und ein großer Teil von ihnen gehört dabei trotzdem noch einer Minderheit an. Viele sind migrantisiert, homosexuell, trans, was auch immer. Und das heißt also, dass es da erstmal ja gar keinen Widerspruch zwischen gibt, sich für beides einzusetzen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, vor ein paar Jahren dachte ich auch oft so, Gott, die Linken kümmern sich so viel um diese sogenannten Woken-Diskussionen und irgendwann habe ich einfach gemerkt, nee, das stimmt nicht. Es wird einfach immer nur hervorgehoben. Ja, in der Bild oder in der Welt erfahren wir dann halt wieder, da wurde irgendwas Focus besprochen, aber das steht ja nie. Die Fraktionsvorsitzende der Linken in Hessen besucht das Flughafenpersonal beim Bodenstreik oder so. Das erfahren wir einfach nie in diesen Nachrichten. Und wenn man tatsächlich zum Beispiel sich die Linkspartei da mal praktisch ansieht, sieht man, nee, da ist ziemlich viel Arbeitskampf bei und auch Identitätspolitik. Und ich würde sagen, das ist in einem sehr ausgewogenen Verhältnis zueinander. Und das sollte man sich gar nicht von Rechten irgendwie einreden lassen, dass dann Widerspruch sein muss. Und erst recht sollte man sich nicht einreden lassen, dass der gerade bei dieser Partei so eklatant wäre. Obwohl wir sonst viel Kritik an der Linkspartei haben. Aber ich finde, in der Hinsicht stellen die sich nicht doof an.
Das ist ein interessantes Beispiel. Da kann ein Parteitag sein und die reden 15 Stunden. Und dann gibt es einen Beitrag, in dem es um Pronomen oder so geht. Dann kann man sicher sein, dass der von der Bild-Zeitung aufgegriffen wird. Und wenn die 14 Stunden sonst über Mindestlohn, Mieten oder sonst was geredet haben, dann wird der natürlich nicht thematisiert. Das möchte man nicht. Und dann möchte man nur eine einzelne Sache herausheben und diese dann auch vielleicht lächerlich machen. Oder was heißt vielleicht, man macht sie dann lächerlich. Wir könnten noch ein anderes Beispiel nehmen, nämlich die Gewerkschaften. Da sind wir ja auch in den vergangenen Jahren immer mal wieder gewesen zu Veranstaltungen. Und dort ist natürlich auch das Identitätspolitische wichtig. Und natürlich gibt es da klare Statements für beispielsweise eine tolerante Politik, eine Politik, die Minderheitenrechte als wichtig erachtet, die versucht auch diese Minderheitenrechte im Betrieb zu stärken. Und trotzdem wird ja da ein ganz andere grundlegende Klassenpolitik genauso betrieben, geht es um Lohnerhöhungen, um weniger Arbeitszeit, um frühere Renteneintritte. Also auch da geht das sehr gut nebeneinander her, beziehungsweise greift ineinander, weil die Gewerkschaftsmitglieder ja oft eben mehrere Aspekte auch vertreten haben möchten. Wo ich allerdings sagen würde, da gibt es tatsächlich einen Überhang der identitätspolitischen Ausrichtung, das war, und das hat jetzt ziemlich aufgehört, würde ich sagen, oder es ist weniger geworden, aufgehört nicht, aber es hat weniger geworden, das ist im akademischen Betrieb und im Kulturbetrieb. Da gab es tatsächlich in den Nuller und in den Zehner Jahren eine ungeheure Konzentration darauf und da wurde zum Beispiel die Klassenfrage weitgehend ignoriert, ja, es war geradezu verpönt, mitunter in akademischen kulturwissenschaftlichen Beiträgen noch auf so etwas wie Klasse oder so einzugehen. Da ging es auch nicht um Löhne oder irgendetwas und schon gar nicht um den Mindestlohn, sondern da waren tatsächlich identitätspolitische Fragen an oberster Stelle und da hat sich dann sicherlich auch das herausgebildet, was jemand wie Nancy Fraser als 1%-Feminismus bezeichnet hat, also dass man plötzlich so einen progressiven Neoliberalismus hat, also Leute, die der Professional Managerial Class angehören, das heißt also die schon angesprochenen 9.000 Euro im Monat tatsächlich verdienen, ja, weil sie eine Professur oder so haben und dann sich nur noch um identitätspolitische Fragen kümmern und dabei eben Fragen nach Arbeitsrecht oder nach Löhnen überhaupt nicht mehr stellen. Und da, glaube ich, ist die Kritik zutreffend, sie zu artikulieren, aber dass sie medial das sich so verengt hat, ist natürlich die Frage, wenn sich diese Autoren darüber mokieren, haben sie jemals sich wirklich mit anderen linken Themen beschäftigt. Und da kann man bei Ulf Poschert, Jan Fleischhauer oder wem auch immer gucken, da war nie das Plädoyer zu lesen, wir brauchen einen höheren Mindestlohn oder wir brauchen genossenschaftliches Wohnen oder irgendetwas in diese Richtung. Für die ist das ein gefundenes Fressen, um damit die Rechten zu stärken. Und das war ganz ähnlich, wie das schon Reagan oder Thatcher betrieben haben. Ja, man hat beispielsweise die Homosexuellen in den 80er Jahren sich als Feind herausgesucht, hat der Mehrheitsgesellschaft damit Angst machen wollen, hat gesagt, das sind die, die hier die Linken sind und die sind gefährlich und die sind unmoralisch und wir schützen euch vor denen, geht bloß weg von den Linken, kommt zu uns. Und so konnte man quasi eine Anti-Arbeiterpolitik machen mit der Zustimmung der Arbeiter. Und das ist natürlich hier der Versuch wieder.
Das war nur der Teaser. Insgesamt sprechen wir knapp 2 Stunden in dieser Folge der Speak Easy Bar. Es geht unter anderem darum, was wir über den bekannten britischen Ökonom Gary Stevenson denken, der seit einiger Zeit immer wieder in Talkshows auftaucht und neoliberale und rechte Talking Points widerlegt. Auch fragen wir uns, warum immer häufiger Kunden dazu angehalten werden, Bewertungen ihrer Erfahrungen zu teilen, und es geht darum, wie wir an unseren Büchern arbeiten. Diese und viele weitere Fragen beantworten wir in der Speakeasy Bar. Wer sie komplett hören möchte, der kann uns bei Steady, Patreon oder Apple Podcasts unterstützen. Den Link findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung. Herzlichen Dank.